Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Labco und die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin zusammen. Vereine stehen in dieser November-Ausgabe unserer Podcast-Reihe im Mittelpunkt. Mit dabei sind das Tierasyl Heimatlos. Gemeinsam mit anderen Kommunen unterstützt die Gemeinde Lockstedt diese Einrichtung. Leiterin ist Claudia Schröder, die sich hier mit sehr viel Herzblut engagiert.
Ja, also ich habe definitiv mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich war schon immer ein Tierfreund, ich habe immer Tiere gehabt und als ich dann die Möglichkeit hatte, habe ich im Tierheim angefangen.
Was das Tierasyl Heimatlos so besonders macht, dazu gleich mehr. Außerdem, Vereine sollten über dieses Angebot der Volksbank Bremerhaven-Cuxland ernsthaft nachdenken.
Das Crowdfunding ist ein innovatives Finanzierungsmodell, bei dem eine Vielzahl von Menschen online gemeinsam Projekte finanzieren.
Eine wahrlich risikolose Finanzierungsmöglichkeit. Wo gibt's das schon? Einzelheiten wird uns Manuela Lange von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland nennen. Für andere Dasein. Die tollen Angebote des Vereins Bürger helfen Bürgern. Die haben sogar einen ehrenamtlichen Handwerkerservice. Heiner Hansemann, der erste Vorsitzende.
Naja, also das sind die Tätigkeiten, ich möchte es einfach mal so sagen, die vielleicht auch gar kein Handwerksbetrieb mehr machen möchte, weil sie einfach so simpel und so lapidar sind. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Irgendwo die Glühbirne der Lampe, die verhältnismäßig hoch hängt, die kann von der Person nicht ausgewechselt werden, weil sie vielleicht gar nicht in der Lage ist, auf eine Trittleiter zu gehen oder wie auch immer. Oder eine kleine Sicherung in der Klingel ist defekt und muss ausgetauscht werden. Oder der Wasserhahn tröpfelt ein bisschen. Es sind im Grunde die ganz simplen Sachen, die diese Personen nicht selber regeln können, aber wo der Handwerker gar nicht kommen würde.
Bürger helfen Bürgern stehen hier in Lockstedt, aber auch für die Tafel und die Kleiderkammer. Mehr dazu im Verlauf dieser 8. Ausgabe. Eine seelische Stütze sein, der Hospizverein Lockstedt.
Genau, das ist unser Auftrag, Angehörige entlasten, für eine Auszeit da zu sein, dass wenn man den sterbenden Angehörigen nicht mehr alleine lassen mag, dass man sagt, so einmal die Woche brauche ich diese Auszeit, da kommt dann jemand vom Hospizverein, bleibt da und ich kann dann Kaffee trinken, meinen Sport machen, meine Arzttermine, die ich habe, vielleicht wahrnehmen oder einfach nur mal raus an die Luft. Weil das ist auch wichtig, damit Angehörige die Versorgung auch weiter leisten können. Die brauchen auch eine Pause.
Sagt die Koordinatorin Iris Vogt. Einzigartig in der Region, Labco aus Stotel. Kostakis Konstantino, der Chef des Unternehmens.
Also wir führen hauptsächlich Komponenten, die in Fahrzeug reinkommen, also elektrische, elektronische Komponenten, aber auch Kunststoffteile, die in Fahrzeug reinkommen. Beispiel Stecksysteme oder Kabel, die Datenübertragungen haben oder Kabel, die für die Batterien sind. Und Batterien prüfen wir bereits seit 11 Jahren. Machen wir Prüfungen an Batteriekomponenten, nicht an Batterien, sondern an Batteriekomponenten.
Labco arbeitet übrigens weltweit und wird absehbar in Stotel noch ein Batterieprüfzentrum bauen. Und Sammelleidenschaft. Das Herz von Holger Rasch schlägt bei alten Motorrädern deutlich schneller. Das begann schon in seiner Kindheit.
Mein Vater hatte damals bei sich im Kleiderschrank kleine Hefte, in denen die ganzen Motorräder der 50er Jahre aufgelistet waren, die man damals kaufen konnte. Und da habe ich als kleiner Junge schon vor diesem Schrank gesessen und habe mir die Heftchen angeguckt und habe mir dann ausgemalt, was ich denn alles an alten Motorrädern haben möchte.
Zwei seiner Schätze wird er uns vorstellen. Anfang macht wie immer Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock. In diesem Monat, im November 2021, brach eine neue Zeit an, denn der neue Rat der Gemeinde trat erstmals zusammen.
Genau, wir haben am 8. November die konstituierende Ratssitzung gehabt für die neue Wahlperiode 2021 bis 2026. Und haben dort dann sämtliche Gremien neu gebildet, das heißt Verwaltungsausschüsse, die Allgemeinfachausschüsse, die Besetzung in Kindergartenkuratorien, Wasserverband und so weiter und so weiter.
Ist das für dich eigentlich noch kribbelnd und spannend, eine solche erste Sitzung? Oder sagst du dir, ach, kenne ich schon alles?
Also kribbelnd und spannend vielleicht nicht, aber es ist schon eine andere Sitzung als die herkömmlichen Ratssitzungen. Es wird sich alles neu gebildet, viele, und wir haben dieses Mal ja 13 neue Ratsmitglieder. haben ihre erste Ratssitzung, sodass es schon etwas Besonderes ist, dass eben dann ein neues Team ist, was zusammenkommt und auch in Zukunft zusammenwirken soll, ja hoffentlich zum Wohle der Gemeinde. Also von daher ist es schon eine andere Ratssitzung als sonst die herkömmlichen.
Die Ortsvorsteher werden jetzt auch neu benannt bzw. bestätigt in ihrem Amt. Und es gibt einen Ratsvorsitzenden, der auch neu benannt wurde, nämlich?
Genau, wir haben als Ratsvorsitzenden wieder im Amt, kann man sagen. Er hat das ja in den letzten Jahren auch schon gemacht. Fritz Grieger aus Stotel. Stellvertretende Ratsvorsitzende ist wieder Tanja Grünefeld geworden, sodass wir dort auch mit entsprechender Kontinuität weiterarbeiten. Und ich habe drei neue stellvertretende Bürgermeister. Das sind auch in Kontinuität wieder Eva Viehoff von Bündnis 90 Die Grünen und Fritz Grieger aus Stotel, der eben auch gleichzeitig Ortsvorsteher, Ratsvorsitzender ist, also viele Aufgaben auch im Rat mit wahrnimmt und als neue Person dabei, aber selbst schon viele Jahre auch im Gemeinderat und Ortsvorsteherin ist Susanna Köster aus Nesse, die jetzt die dritte stellvertretende Bürgermeisterin bei uns in der Gemeinde Lockstedt bildet.
Noch eine Herzensangelegenheit, ein Herzensprojekt, um genauer zu sein, für Detlef Wellbrook, ist ja die neue Sportanlage in Lockstedt. Dort neben dem neuen Kreisel, da tut sich einiges.
Also es ist in den letzten Wochen mit großem Hochdruck gearbeitet worden auf allen Bereichen. Das heißt, wir haben unser eigenes Gebäude, was die Umkleiden angeht, die Bewegungshalle, die dort entsteht und auch die Geschäftsstelle. Dann mittlerweile Fenstern geschlossen. Das heißt, es ist so, dass sich da auch jetzt in den nächsten Wintermonaten die Innenarbeiten weiter fortsetzen können. Wir haben bei den beiden Investoren jetzt auch, dass es tagtäglich weitergeht. Wir haben die Situation, dass auf der Sportanlage selber der Kunstrasen mehr oder weniger jetzt schon in Betrieb genommen werden kann und auch andere Außenbereiche soweit vorbereitet werden, aber noch nicht spielfähig sind. Ich hoffe, dass bei entsprechendem Wetter wir insgesamt jetzt zum Winter hin die Kunstrasenanlage schon in Betrieb nehmen können. Ende des Monats soll die Flutlichtanlage geliefert werden. Schauen wir mal, ob wir in diesem Winter sogar schon einiges in Beschlag nehmen können.
Wenn es um herrenlose Tiere geht, die beispielsweise hier bei uns in der Gemeinde Lockstedt gefunden werden, dann ist das Tierasyl Heimatlos in Hagen die erste Anlaufstelle.
Wir haben ein Haupthaus, das ist mein Büro und die komplette Hundeanlage, also die Hundezimmer mit Außenanlage hinterzu. Dann haben wir ein separates Gebäude, das ist das Katzenhaus, da leben nur Katzen, Katzenbabys, alte Katzen, kranke Katzen, Quarantänestation. Und dann haben wir noch mal ein Außengelände, wo dann die ganzen Tiere von draußen sind. Sprich Ziegen, Hängebauchschweine, Gänse, Hühner, Tauben, Chinchillas. Die sind dann auf der Außenanlage.
So beschreibt Claudia Schröder, die Leiterin des Tierasyls Heimatlos, das 4000 Quadratmeter große Gelände. Die Geschichten der Tiere gehen ans Herz.
Oh, die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ausgesetzte Tiere in Kartons im Wald abgestellt. Wir haben es tatsächlich vor ein paar Jahren gehabt, eine Ziege gefunden, an der Bushaltestelle angebunden. Bis über Besitzer ist verstorben, das Tier musste ins Tierheim, weil keine Angehörigen da waren. Leute, die sich Tiere angeschafft haben und damit überfordert sind und sagen, wir können das nicht leisten, wir schaffen es nicht, wir haben uns übernommen, der zerstört alles oder die Katzen machen irgendwo hin, weil denen irgendwas nicht gefällt zu Hause und dann werden die halt abgegeben.
Genau wie zwei Hängebauschweine, die hier ihr Dasein fristen.
Die Hängebauschweine, es war vor vielen Jahren mal so eine Mode, man konnte sich ja ein Mini-Pig oder ein Hängebauschwein anschaffen für zu Hause. Unsere Bacon, das ist ein normales Hängebauschwein. Und Chanel, das ist die Kleine. Die wurde angeschafft im Haus mit Garten und Katzentoilette. Und das war ja ganz niedlich, wenn das Schweinchen dann da durchs Haus läuft und auf die Toilette geht. Aber das Schwein wird größer und das wiegt richtig viel. Und ja, passt auch nicht mehr aufs Katzenklo. Und dann wurde sie dann in eine Sporttasche geliefert. Und dann hat man gesagt, nee, wir können das nicht leisten. Tochter ist jetzt studieren, kann sich nicht mehr um das Schwein kümmern. Und aufs Klo passt sie ja auch nicht mehr. Und jetzt müsste sie wieder Und dann ist sie zu uns gekommen.
Nun gibt's Chanel und Bacon, die Hängebauschweine, aber nur im Doppelpack.
In diesem Fall ja, weil die beiden, die sind mit einem Unterschied von 2 Jahren zu uns gekommen. Bacon war zuerst da, die lebte gut alleine. Mittlerweile sind die aber Pott und Deckel, die leben seit über 10 Jahren bei uns. Und die liegen zusammen, die fressen zusammen, die würden wir nicht mehr trennen wollen.
Der Verein Tierasyl Heimatlos in Hagen setzt sich aus vielen Aktiven zusammen. Erste Vorsitzende ist die ehemalige Hagener Samtgemeindebürgermeisterin Susanne Puhvogel.
Über die Jahre hat sich dann so entwickelt, dass wir dann auch Mitglied geworden sind mit anderen Gemeinden und haben dann eine ganz besondere Konstellation. Wir sind in Kooperation dort aktiv und tätig. Und ich glaube, wir können auch sagen, dass wir die einzigen bundesweit sind, behaupte ich jetzt einfach mal, die schwarze Zahlen schreiben.
Das lässt viele Tierheime aufhorchen. Susanne Puhvogel liefert die Erklärung.
Weil wir tatsächlich natürlich dafür, dass wir so viele Verwaltungsleute da drin haben, auch einen Steuerberater in unserem Vorstandsteam, dass wir tatsächlich schwarz auf weiß belegen können, welche Kosten wir an dem Tierheim haben. Und die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, auch die Kollegen in anderen Gemeinden, war eben, dass die meisten Tierheime die Kosten nicht darstellen können, die sie tatsächlich haben. Und dass dann die verantwortlichen Kommunen sich gerne rausreden und sagen, ja, wenn du uns die Kosten nicht nachweisen kannst, dann kriegst du auch nur das, was wir bereit sind zu zahlen für den Aufwand, den du hast. Und wir belegen ja schwarz auf weiß und bekommen das auch gut erstattet von den Kommunen und können dadurch auch vernünftig arbeiten.
All jene, die sich für eine Katze oder einen Hund interessieren, müssen wissen, umsonst gibt's hier kein Tier. Ganz im Gegenteil.
Ein Kater würde zum Beispiel 135 Euro kosten. Der ist dann kastriert, gechippt, geimpft und Leukose-Pfiff getestet. Eine Katzendame ist etwas teurer, die kostet 150 Euro. Das hat damit zu tun, dass die Kastration einer Katze etwas mehr kostet als beim Kater. Und bei einem Hund, der Hund liegt dann so zwischen 200 und 300 Euro. 300 Euro, wenn das ein Jungtier ist und 200 Euro, wenn es eben halt, ich sag mal, ab 2 Jahre ist. Und zwischen 200 und 250 Euro ab Jung oder Mädchen hängt wieder mit den Kastrationskosten zusammen.
Wie beim ersten höheren, doch relativ hohen Gebühren sollen auch bewirken, dass die neuen Halter ihre Tiere ernst nehmen, sich bewusst für sie entscheiden und ihnen ein gutes Zuhause bieten. Abgesehen davon kann ich mir gut vorstellen, dass die hohen Gebühren auch dazu beitragen, dass der Verein eben schwarze Zahlen schreibt. Was sagt denn Holger Rasch dazu? Der erste Gemeinderat Lockstedts gehört auch dem Vorstand an.
Das ist sicherlich ein Grund mit. Aber aus den Vermittlungseinnahmen, die wir erzielen, können wir den Betrieb natürlich nicht gewährleisten. Insgesamt ist es so, dass die 5 Mitgliedsgemeinden, das ist die Stadt Geestland, die Gemeinde Schiffdorf, die Gemeinde Lockstedt, die Gemeinde Beverstedt und die Gemeinde Hagen, dass diese Gemeinden die entsprechenden fixen Kosten für die Vorhaltung, wenn man das mal so bezeichnen möchte, des Tierheims tragen. Und die Arbeit, die letztlich mit den Tieren erfolgt, dann über die entsprechenden variablen Einnahmen entsprechend geregelt wird. Und dadurch haben wir eine sehr gute und eine, ja, ich sag mal, auskömmliche Finanzsituation, mit der wir eben den laufenden Betrieb hinbekommen. Wir brauchen aber auch immer Spenden. Wir sind jetzt im Moment gerade dabei, die Anlage zu überplanen. Wir wollen im Außenbereich neue Gebäude bauen, beziehungsweise ein entsprechendes Freilaufgehege für die Katzen bauen. Und das ist natürlich etwas, was auch nicht ganz billig ist. Wir brauchen dafür natürlich eine entsprechende Planung, wir brauchen Baugenehmigung, wir brauchen natürlich nachher die entsprechenden Materialien, um das dann errichten zu können. Und insofern ist es so, dass wir auch immer sehr dankbar sind für Spenden, die wir bekommen. Und wir bekommen durchaus auch Spenden.
Aber nicht nur Spenden.
Wir haben also auch schon Erbschaften bekommen, die dann praktisch diesem Zweck dann zur Verfügung gestellt worden sind. Und das ist etwas, was uns natürlich dann auch von der finanziellen Seite her durchaus eine ganze Menge ermöglicht, was andere Tierheime so nicht haben.
Abgesehen jetzt von der finanziellen Ausgangslage des Tierasyls Heimatlos, worin unterscheidet sich diese Einrichtung von anderen Tierheimen? Susanne Puhvogel lächelt.
Die Unterbringung der Tiere ist bei uns deutlich anders als in den herkömmlichen Tierheimen, die ich jedenfalls so kenne. Da gibt es in der Regel diese Zwingeranlagen. Und das gibt es bei uns in der Form gar nicht. Es ist ja sozusagen ein umgebautes Haus. Und die alte Stube, die ist umgebaut zum Hundezimmer. Und so sind alle Räume als Hundezimmer eingerichtet. Und ja, das hat einen ganz anderen Charakter. Also wenn man reinkommt, ist es einfach ein anderes Gefühl, ein anderer Eindruck, ein anderer Charakter. Das kann man nicht vergleichen mit herkömmlichen Tierheimen.
Jeder Hund genießt dort seine Privatsphäre. Claudia Schröder.
Wenn sie in ihr Zimmer kommen, sind sie alleine. Das ist dann hundegerecht eingerichtet. Dort lebt jeder Hund für sich in seinem Zimmer. Die haben offene Türen, die können sich auch riechen, die können sich auch manchmal sehen, wenn sie da so um die Ecke linsen. Aber sie leben halt in einem eigenen Zimmer. damit, wenn mal, das kann ja eine Kleinigkeit sein, das kann die Fliege sein, das kann ein Futterkrümel sein, dann würden die sich nachher womöglich in die Haare bekommen. Und deshalb sind die, wenn die in ihrem Zimmer sind, hat jeder seinen eigenen Bereich.
Alles andere als ein schlechtes Hundeleben.
Wir haben auch ein Pensionsangebot, eine Pensionstierhaltung, wo Menschen, die dann in Urlaub fahren oder ins Krankenhaus müssen oder aus anderen Gründen, sich dann für eine gewisse Zeit lang nicht um ihr Tier kümmern können, die Chance haben, das dann dort abzugeben und sicher zu sein, dass es gut versorgt wird und dass ihm nichts fehlt.
Sagt Holger Rasch. Infos finden Sie auf der Homepage tierasyl-heimatlos-wittstedt.de. Für die Leiterin Claudia Schröder ist ihre Arbeit hier eine Berufung, weniger ein Beruf. Und abgesehen davon...
Es gibt viele schöne Momente. Wir werden immer wieder unterstützt von Ehrenamtlichen. Leute, die fragen, braucht ihr Hilfe? Sollen wir mal vorbeikommen, mit Hunden spazieren gehen? Also... ist schon schön, muss ich echt sagen, also dass die Leute sehr engagiert sind. Können sich selber vielleicht keinen Hund halten, weil es verboten ist in der Wohnung. Und dann kommen sie halt zu uns und dann nehmen sie unseren Lauf mit uns eine Runde durch den Wald.
Viele entdecken das Tierasyl heimatlos für sich, um mit anzupacken. Ein Beispiel.
Wir haben eine Dame aus Bremen-Nord, die kommt jeden Donnerstag und kümmert sich um den Hundebereich, macht da alles sauber, Decken austauschen, eben mal so eine Grundreinigung, das ist jeden Donnerstag bei ihr. Und dann kommen eben halt noch die Familie, die dann sagen, auch die kommen dann auch regelmäßig, melden sich vorher an, ist der und der Hund da, wir würden heute Nachmittag gerne spazieren gehen. Und da freuen wir uns riesig drüber.
Und wenn es Sie einmal dorthin ziehen sollte, dann wird Ihnen garantiert die Atmosphäre auffallen, die Susanne Pufvogel wie folgt beschreibt.
Es ist, als wenn man bei jemandem zu Besuch kommt, der viel Tiere hat.
Eine aus der Gemeinde Lockstedt prägen diese Podcast-Ausgabe. Und was wäre da treffender, als auch die Volksbank Bremerhaven-Kuxland genau zu diesem Thema zu befragen? Die Volksbank bietet nämlich speziell gemeinnützigen Vereinen eine spannende Plattform. Es geht dabei um die Finanzierung von Ideen, ohne dass dafür extra ein Verein die Vereinskasse plündern oder einen Kredit aufnehmen muss. Funktioniert nicht? Doch. Funktioniert doch. Und zwar mit Crowdfunding für Vereine. Wie das Ganze funktioniert, das erklärt uns Manuela Lange von der Volksbank Bremerhaven-Kuxland.
Viele Menschen spenden unter Umständen auch eine kleine Summe für ein Projekt und dabei wird jedes Founding, also jede Spende von uns bis zu einem Betrag von 50 Euro verdoppelt, bis das Projektziel erreicht ist oder bis unser Spendentopf, den wir für dieses Jahr ausgelobt haben, auf 11.110 Euro aufgebraucht ist.
Warum macht denn die Volksbank Bremerhaven-Kuxland das?
Wir fanden das ein sehr interessantes Modell, gerade um auch das Ehrenamt zu stärken, um die Menschen abzuholen. Jeder kann also für eine positive Entwicklung im Ort oder im Vereinsleben, gerade die kleinen Vereine, da kann ich meinen Beitrag leisten, die kann ich unterstützen. Und das ist eben ein großes Gemeinschaftsprojekt.
Es geht um die Vereine. Es geht nicht um Startups oder junge Unternehmer, die sagen, ich habe in der Garage was ausgetüftelt und das muss jetzt finanziert werden.
Genau, es geht um die Gemeinnützigkeit. Es geht um Vereine und Institutionen, die gemeinnützig tätig sind. Die möchten wir unterstützen.
Mal praktisch gefragt, kann sich denn jeder gemeinnützige Verein an Sie wenden? Jetzt speziell an Sie, Frau Lange, und sagen, also wir haben da die und die Idee. Könnt ihr das mit aufnehmen?
Ja, wir prüfen dann natürlich, ob die Richtlinien, ob das alles konform ist, ob wir das unterstützen können. Aber jeder kann sein Projekt erstmal auf der Plattform über unsere Internetseite einstellen und dann kommunizieren wir mit den Vereinen.
Wie ausgereift muss die Idee denn sein? Müssen da auch schon irgendwelche Skizzen mitgeschickt werden oder Abläufe? Wie detailliert muss das sein? Oder reicht das, wenn ich einfach sage, wir haben das und das vor?
Es sollte schon durchdacht sein, die Idee. Auf der Plattform wird eben vom Verein erklärt oder schriftlich dann in dem Fall dargelegt, was habe ich für ein Projekt vor, was möchte ich umsetzen, wie viel Geld brauche ich dafür, was passiert eben mit dem Geld, wenn ich das Projektziel erreiche. Und das sollte ich mir vorher schon überlegen, insbesondere das Projektziel, also wie viel Geld brauche ich wirklich. Da sollten die Vereine schon ehrlich kalkulieren und sagen, wie viel Geld brauche ich und wie viel Spender kriege ich auch wahrscheinlich motiviert.
100-jähriges Bestehen. Ist das ein Punkt? Wir konnten überhaupt nichts machen während der Corona-Zeit. Aber jetzt im nächsten Jahr 2022 werden wir 100. Und das wollen wir mal so richtig feiern. Und da wollen wir ein großes Fest machen mit Bühnenprogramm. Würden Sie da sagen, Das könnten wir aufnehmen oder eher, nee, Freunde, also Feierlichkeiten gar nicht.
Feierlichkeiten geht nicht. Wer einlädt, zahlt auch. So ist es in der Regel ja. Also es muss auch da was Gemeinnütziges sein. Es muss einen längeren Mehrwert haben für viele Beteiligte.
Also die Nachhaltigkeit muss gegeben sein. Und wenn es um ein Gebäude geht, Vereinsheim ist marode, müssen wir jetzt mal neu bauen?
Baumaßnahmen sind leider auch nicht möglich. Das schreiben auch die Richtlinien vor. Wenn es aber darum geht, Ausstattung für das Vereinsheim, das geht ja meistens einher, da sind wir auf jeden Fall wieder im Boot. Wenn es jetzt ein Vereinsheim ist, ein Sportverein, Mensch, da braucht für die Kabinen neue Bänke, Schränke, da sind wir auf jeden Fall dann wieder im Boot. Wir brauchen einen direkten Kostenvoranschlag gar nicht mal direkt, sondern wie gesagt, der Verein muss schon kalkulieren, wie viel Geld brauche ich, weil es ja wichtig ist, das Projektziel zu erreichen. Auf der Plattform ist es so, entweder alles oder nichts. Wenn ich mein Projektziel erreiche, dann bekomme ich das Geld und kann mein Projekt auch umsetzen. Wenn ich das Projektziel nicht erreiche, dann gibt es eben auch kein Geld. Dann bekommen die Spender ihre Spende zurücküberwiesen. Also deswegen ist es halt wichtig, dass ehrlich überlegt wird, wie viel Geld brauche ich. Ein Projekt kann auch überfinanziert werden. Das ist ganz wichtig dabei. Also ich muss mir vorher überlegen, wie viel Spender kriege ich wirklich mobilisiert, motiviert für mein Projekt zu spenden. Die Erfahrung hat gezeigt, die Plattform ist ja zwar bei uns ganz neu, aber deutschlandweit gibt es die schon länger und ist sehr erfolgreich unterwegs. Und da hat eben die Erfahrung gezeigt, eine durchschnittliche Spende liegt zwischen 20 und 25 Euro. Das sind so die meiste Größenordnung der Spender. Und dann muss ich überlegen, wie viele Vereinsmitglieder habe ich, wie viele Freunde, wie viele andere Leute kriege ich motiviert, dass die ihr Portemonnaie aufmachen und 5, 10 oder 20 Euro spenden. Und dann muss ich überlegen, wie viel kriege ich zusammen. Wichtig dabei ist ja noch, dass wir als Volksbank das Co-Founding spenden. Das heißt, bis zu einem Betrag von 50 Euro verdoppeln wir die Spende. Dann kann ich ja hochrechnen, wie viel Spenden brauche ich mit der Verdoppelung der Volksbank, wie viel kriege ich wirklich zusammen. Und dann wäre es sinnvoll, lieber ein kleines Tickchen unten anzusetzen, also vielleicht nicht gleich die 10.000, sondern wirklich vielleicht die 7.000 oder 7.500. Wenn das Projektziel erreicht ist, die Finanzierungslaufzeit, in der Regel läuft es 2 bis 3 Monate, die Finanzierungszeit. Und dann, wenn das also erreicht ist, das Spendenziel, aber die Laufzeit noch nicht abgelaufen ist, können Spender weiter spenden. Und so kann es auch überfinanziert werden. Und dann schaffe ich vielleicht tatsächlich noch die 9.500 oder die 10.000. Aber ich bin sicher, dass ich das Ziel erreicht habe und so mein Projekt auch wirklich zustande kommen kann.
Ach so, da wird nicht der Pott in dicht gemacht. Sie sagen nicht so von wegen, jetzt ist genug und wir stoppen jetzt dieses Projekt?
Solange wie die Finanzierungszeit läuft, können die Leute spenden. Es ist nur so, wenn die Finanzierungssumme erreicht ist, das Ziel erreicht ist, fällt unser Co-Founding weg. Dann verdoppeln wir die Spenden also nicht mehr, aber es kann weiter gespendet werden.
Das, was ich davon habe als Spender, ist ganz einfach, dass ich mich mit dem Projekt identifiziere.
Genau, richtig. Also ich habe das gute Gefühl, selbst etwas für die Entwicklung im Ort beigetragen zu haben. Es ist ja oft so, dass eine Sache einfach an Wert steigt, wenn ich selber daran beteiligt bin, wenn ich selber was dafür getan habe. Ich kann das Ehrenamt vor Ort stärken. Die ganzen Ehrenamtlichen, die in den Vereinen tätig sind, kann ich unterstützen. Die ganzen Mitglieder. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, da eventuell mit nur 5 Euro einen tollen Beitrag geleistet zu haben.
Manuela Lange war das von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Mehr zum Thema Crowdfunding für gemeinnützige Vereine gibt's über die Homepage volksbank.de einfach anklicken und dort die Rubrik Wir mit dir wählen und unter Engagement, da finden Sie dann alle Infos zu diesem Thema ganz ausführlich und natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Projektidee dort vorzustellen. Vor 12 Jahren gründete sich hier in Lockstedt ein ganz besonderer Verein. Den 213 Mitgliedern, insbesondere den 100 ehrenamtlich Aktiven darunter, gebührt unser aller Dank. Es ist der Verein Bürger helfen Bürger. Der Verein leistet praktische Hilfe in den unterschiedlichsten Lebenslagen. In ihren amtlichen Handwerkerdienst hat Heiner Hansemann, der erste Vorsitzende, ja schon am Anfang dieser Podcast-Ausgabe vorgestellt. Von den vielen Aktivitäten von Bürger helfen Bürgern profitieren vor allem jene unter uns, denen es materiell nicht so gut geht. Denn dieser Verein betreut hier in der Gemeinde Lockstedt sowohl die Kleiderkammer wie auch die Tafel. Eine Tafel aufzubauen, das war gar nicht so leicht, erinnert sich Heiner Hansemann.
Man kann da nicht dahergehen und sagt einfach, wir machen jetzt mal hier eine Tafel auf, sondern es gibt bundesweite Tafelrichtlinien, an denen man sich orientieren muss. Da gibt es auch Abstände, wie weit die Tafeln voneinander entfernt sein müssen. Und das sind über 30 Kilometer. Und wir haben in Bremerhaven eine Tafel und dann haben wir die Zusammenarbeit mit der AWO dort gesucht. Und man hat uns dort eigentlich mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, jawohl, dann müssen wir eine Lösung finden. Und diese Lösung war letztendlich die, dass unser Verein mehr oder weniger eine Lockstedt-Dependance geworden ist, der Bremerhavener Tafel, weil die Damen und Herren dort eigentlich sehr glücklich darüber waren und haben gesagt, dann brauchen die Leute, die aus dem Landkreis, aus dem südlichen Landkreis, ja nach Bremerhaven gehen mussten, um dort ihre Lebensmittel zu holen. Das können die dann in Lockstedt erledigen, dann machen wir es eben als Außenstelle und wir haben also praktisch das Ganze irgendwo in trockenen Tüchern damit gebracht. Dann hatten wir das große Glück, dass die Gemeinde uns in der Grundschule die Küche zur Verfügung stellen konnte. Und so ist die also im Januar 2010 auch ans Werk gegangen.
Seither werden Dienstag für Dienstag ab 14 Uhr in der Grundschule Lockstedt Lebensmittel an bedürftige Mitbürger ausgegeben. Das Interesse ist groß.
Wir betreuen etwa, um es mal so zu sagen, vom Einzingelhaushalt bis zur zehnköpfigen Familie dort pro Woche. Es schwankt immer etwas, 250 bis 300 Menschen.
Das Verteilen der Lebensmittel verläuft fast anonym, so Heiner Hansemann.
Es wird gar nicht namentlich festgehalten. Es wird zu Beginn geprüft einfach anhand von Unterlagen. Wenn dann eben diese Berechtigung gegeben ist, bekommen die Personen ein kleines Kärtchen oder eine kleine Marke. Und mit dem können sie das nächste Mal wiederkommen. Und dann wissen die Damen und Herren, die dort ihren Dienst machen, eben auch, dass diese Personen berechtigt sind.
Herausfordernd ist,
wir können nie vorher sagen, was es geben wird. Das sind ja teilweise Waren, Lebensmittel, Gemüse, Backwaren, die von Firmen abgegeben werden und dann werden die hier angefahren. Also wir wissen nie, was so genau kommt. Aber wir wollen natürlich auch niemand, also Verzeihung, mit der leeren Tüte nach Hause gehen lassen. Und nun ist es erfreulicherweise so, dass wir von den Bürgern und von den Firmen auch ganz besonders alljährlich Spenden bekommen. Zweckgebunden für die Tafel. Und das ermöglicht es uns natürlich, dass wir dann an den Tagen, wenn wir nicht so viel geliefert bekommen, Dinge zukaufen können, die fehlen. Meinetwegen, das wird dann am Vormittag abgestimmt mit der AWO in Bremerhaven. Ja, heute ist nicht die große Menge an Brot vorhanden. Dann können wir aber dann schon disponieren und sagen, gut, okay, aus unseren Spendenaufkommen können wir Brot dazu kaufen, sodass wir in dieser glücklichen Lage sind, gut zu versorgen.
Von der Tafel, die im Verein Bürger helfen Bürgern federführend Christa Lange betreut, zur Kleiderkammer. Die ist im Obergeschoss des Kulturzentrums Alte Schule in Stotel untergebracht.
Wir haben das riesengroße Glück gehabt, dass einige unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter gute Kontakte zum Kaufhaus Karstadt hatten in Bremerhaven. Karstadt wurde neu eingerichtet und diese ganzen Regale, die Kleiderständer, selbst die Umkleidekabinen wurden nicht mehr benötigt. Und da haben wir das riesengroße Glück gehabt, all dieses, was wir brauchten, umsonst zu bekommen, das war ein Geschenk des Himmels. Und unsere tatkräftigen Männer, die handwerklich so geschickt waren, haben innerhalb von kürzester Zeit ein wunderbares, kleines, kann man sagen, Textilgeschäft daraus gemacht, in dem wir dann loslegen konnten und die Kleiderkammer betreiben.
Das Bekleidungsangebot, das die 16 ehrenamtlichen Mitglieder im Schichtdienst dienstags und donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr bieten, ist riesig.
Also wir bieten im Grunde von Babysachen, Kinderkleidung, sämtliche Erwachsenenkleidung für Herren und Damen und auch sogar teilweise Tischwäsche und Bettwäsche.
Unter den Kleidungsstücken, die hier abgegeben wurden, waren teils wahre Schätze, erinnert sich Hanna Hansemann.
Wir haben sogar Abendkleider auch bekommen. Wir haben sogar Pelzmäntel bekommen.
Echte?
Ja, echte. Aber das ist leider nicht der Renner. Die sind schwer an die Frau bzw. an den Mann zu bringen.
Na, an dem Preis kann es nicht liegen.
Sämtliche Kleidungsstücke werden ja im kleinen Euro-Bereich abgegeben. Ich sag mal so von 50 Cent bis vielleicht 2,50 Euro.
Es gab Zeiten, da war Männerbekleidung sehr nachgefragt. Aber, Heiner Hansemann?
Das haben wir gehabt, als wir 2014, 2015 ja auch hier in der Gemeinde die Flüchtlingsströme hatten. Das waren natürlich alles sehr schlanke junge Männer. Da war natürlich nicht immer gerade das Passende dabei. Wir haben dann auch manchmal gesagt, wir brauchen Kleidungsstücke für wirklich schlanke junge Männer. Und die konnten wir natürlich nicht immer so ganz erfüllen. Aber letztendlich, dann haben sie vielleicht ein schönes T-Shirt mitgenommen oder irgendein Hemd oder sowas. Aber gefunden haben sie letztendlich auch immer irgendetwas.
Nicht alles lässt sich verkaufen.
Dann müssen wir auch aussortieren. Wir haben nur begrenzte Kapazitäten. Das muss man einfach sehen. Hinzu kommt das große Problem Sommer-Wintersaison. Wir müssen die komplette Kleiderkammer zum Sommer ausräumen und dann wieder im Herbst die Sommersachen ausräumen und die Wintersachen reinbringen. Das ist eine immense Arbeit und da müssen wir schon ein bisschen vorsortieren. Aber wir haben hier erfreulicherweise es so gelöst, dass wir mit dem Verein hier eine gute Zusammenarbeit jetzt gefunden haben, die diese Kleidungsstücke, die wir eigentlich nicht weiterreichen können, sehr, sehr gerne nehmen und teilweise in osteuropäische Staaten weitergeben.
Genau wie die AWO oder die Lesotho-Gruppe. Über weitere Helferinnen und Helfer freut sich nicht nur Marita Schilling als Leiterin der Kleiderkammer, sondern der ganze Verein Bürger helfen Bürgern. Die Einnahmen der Kleiderkammer können sich sehen und hören lassen.
Die Einnahmen aus der Kleiderstube lagen zwischen 5.000 bis 9.000 Euro pro Jahr. Und wenn wir nun mal im Durchschnitt ansetzen würden, ich sag mal 1,50 Euro bis 2 Euro, dann mag das vielleicht verdeutlichen, wie viel Kleidungsstücke pro Jahr von den Damen dort über den Tisch gereicht werden.
Und was passiert mit dem Geld? Auf dem Gesicht des ersten Vorsitzenden macht sich ein Lächeln breit. Heiner Hansemann atmet tief durch und sagt mit einer großen Zufriedenheit:
Das wird an Vereine, an Institutionen innerhalb der Gemeinde Lockstedt, das ist uns ganz wichtig, verteilt. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Kindergärten, die Schulen, die Jugendfeuerwehren und einige, die Jugendmusikschule, um nur einige jetzt zu nennen, erfreuen können jährlich. Und insgesamt haben wir jetzt im Verlaufe der Jahre über 50.000 Euro hier in der Gemeinde Lockstedt verteilt. Und darüber sind wir sehr glücklich und auch ein bisschen stolz.
Wenn es um das Sterben und den Tod geht, dann sind das doch für viele von uns eher Tabuthemen oder zumindest Dinge, über die man nicht gerne spricht. Dabei ist es uns doch bewusst, dass das Sterben oder auch der Tod zum Leben dazugehören. Hier in der Gemeinde Lockstedt ist seit 2009 ein Verein aktiv, der Sterbenden und ihren Angehörigen die letzte Lebensphase ein wenig erleichtert und eine Stütze für diese Menschen sein kann. Nämlich der Hospizverein Lockstedt.
Das Wort und die Einrichtung Hospizverein ist natürlich ein gewaltiges Wort und Hospiz verbindet man immer sofort mit Tod und Sterben. Aber wenn man dann im Gespräch ist, stellt man fest, wir sind alles ganz normale Menschen und Leute, mit denen man auch mal ein Späßchen an angebrachter Stelle machen kann. Also das soll jetzt nicht so sein, dass man sich die ganze Zeit über den nahenden Tod unterhält, sondern die Themen können wirklich ganz unterschiedlich sein. Das kann das Wetter sein, das kann die Erkrankung sein, wenn derjenige das möchte. Das kann aber auch das neugeborene Enkelkind sein, worüber man sich freut. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Themen. Und meistens, wenn der erste Schreckmoment vorbei ist, ist es eigentlich auch immer schön zu sehen, wie die Angehörigen das auch gut annehmen und auch die Sterbenden sagen, ach Mensch, das ist ganz schön und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn jemand zu Besuch kommt.
So erlebt es Iris Vogt immer wieder. Seit diesem Sommer ist sie die Koordinatorin des Hospizvereins hier in Lockstedt. Ihr zur Seite stehen 26 ehrenamtliche Sterbebegleiter.
Die wollen keine anderen Zuwendungen, sondern es ist wirklich das, woraus auch die Motivation entsteht, so ein Ehrenamt zu machen. Diese Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird und das Gefühl, etwas Gutes zu tun.
Aus diesem Grund sind viele der Sterbebegleiter bereits seit Jahren aktiv im Hospizverein Lockstedt. Eine verlässliche Gruppe.
Wobei ich da sagen muss, der Bedarf wird immer größer. Also wir brauchen unbedingt Verstärkung, um da auch den Bedarf decken zu können.
Allerdings, so Iris Vogt,
nicht jeder ist für die Sterbebegleitung wirklich gemacht. Das ist ein Bereich, den können viele, aber nicht alle.
Diese regelmäßige, direkte, schonungslos offene Auseinandersetzung und Konfrontation mit dem nahenden Tod müssen die Sterbebegleiter ganz individuell für sich verarbeiten können. Daher seien Kraftquellen das A und O.
Also meine Kraftquelle ist tatsächlich meine Familie, mein Garten und mein soziales Umfeld. Ja, und zum anderen habe ich mein kleines Nähzimmer, in dem ich mich austoben kann. Und auch mal so ganz für mich alleine. Da ist die Nähmaschine, die rattert vor sich hin. Das hat auch so ein bisschen was von Meditation, wenn da dieses Rattergeräusch vor sich hin klüngelt. Und das ist tatsächlich mein Ruhepol. Man muss für sich selber gucken, was tut mir gut. Und aus dem muss man immer den Vollen schöpfen, wenn Zeit dafür da ist. Und das ist ganz wichtig in dem Bereich. Und das gibt mir die Kraft für meine Arbeit tatsächlich, ja.
Wer unterstützen möchte, ist jederzeit willkommen.
Das Alter ist ganz egal. Man sollte halt schon erwachsen sein, das ist wichtig, und die Zeit dafür aufbringen. Aber ansonsten kann das von 18 bis über 70, so wie man sich fühlt und rüstig ist in dem Bereich, das Ehrenamt ausgeführt werden.
Zeit ist ohnehin ein ganz wichtiger Punkt bereits bei der Ausbildung der ehrenamtlichen Sterbebegleiter.
Es gibt erstmal einen Infoabend, wo ich dann schon ganz viel erzähle. Was ist überhaupt dieses Ehrenamt? Weil viele denken, oh Gott, ein Ehrenamt in der Sterbebegleitung, dann sitze ich da und warte darauf, dass jemand stirbt. Aber das ist es ja gar nicht. Also man muss erstmal wissen, was macht man dort überhaupt? Also man macht keine Pflege, sondern es ist wirklich ein Gesprächspartner zu sein und Zeit zu schenken. Das ist eigentlich die Aufgabe des Ehrenamtes. Ja, und vorbereitet wird man durch einen Befähigungskurs. Der läuft 85 Stunden circa. Man kann dann noch ein Praktikum machen, wenn man das möchte. Das empfehlen wir auch. Es ist aber keine Pflicht.
Vor allem über die Unterstützung von Männern freut sich Iris Vogt.
Ja, unbedingt. Männer ist immer Mangelware in unserem Bereich, ja.
Einen männlichen Sterbebegleiter zu einem Mann in seiner letzten Lebensphase zu schicken, das macht durchaus Sinn.
Ja, weil es tatsächlich auch ein anderes Gespräch ist, wenn Männer sich untereinander unterhalten, als wenn da jetzt die Frau ist, die sich mit dem Mann unterhält. Ja.
Also mit dem Spiel Werder gegen St. Pauli anfangen und hast du gleich eine ganz andere Ebene, so ungefähr.
Ja, ganz genau so sieht das aus. Richtig.
Überhaupt achtet Iris Vogt auf Gemeinsamkeiten.
Beim Aufnahmegespräch, beim Erstgespräch, wenn ich den ersten Kontakt beim zu Begleitenden bin, ist natürlich so, dass erstmal viel erzählt wird, aber dass ich auch einige Fragen stelle, gerade was Hobbys und Interessen angeht, dass man dann im besten Fall, wenn man die Auswahlmöglichkeit hat zwischen vielen Ehrenamtlichen, sagen zu können, so, das ist der Richtige. Die unterhalten sich beide gerne über neue Strickmuster oder der ist total fußballorientiert, wie Sie das jetzt eben schon sagten, Fußball interessiert. Da habe ich Herrn Meier an meiner Seite, der ist genauso fanatisch in dem Bereich. Da haben die gleichen Thema und einen Punkt, wo man auf einer Ebene ist, wo man ins Gespräch starten kann. Wenn da jemand ist, die sich komplett entgegensetzen, dann ist da oft auch erst so eine Barriere, wo man nicht gut zueinander finden kann. Es ist immer gut, schon am Anfang gleich ein paar Gemeinsamkeiten zu haben. Ob es Musik ist, Sport oder Handarbeiten, irgendwas findet sich da oft.
Der Hospizverein Lockstedt ist aber nicht nur für die Sterbenden da, sondern ebenso für die Angehörigen. Ganz wichtig, zum einen, um diesen eben auch einen Freiraum zu verschaffen, den sie dann für sich nutzen können. Zum anderen aber auch für viele offene Fragen, die mit dem Sterben und dem Tod zusammenhängen.
Was ist, wenn mein Mann nicht mehr da ist? Reicht meine Rente, um das Haus zu behalten? Aber das sind Sachen tatsächlich, die stehen gar nicht so im Vordergrund. Im Vordergrund steht eher die Angst, was ist, wenn es soweit ist? Was mache ich dann? Wen rufe ich an? Schaffe ich das alleine? Und je öfter man dann in diesen Gesprächen ist, die Antworten sind da immer ganz unterschiedlich, weil jeder ja auch komplett anders in seinem Verhalten da ist und mit Stresssituationen ja auch ganz anders umgeht. Aber da ist es oft immer eine Hilfe zu sagen, ich habe jemanden von Hospizvereinen, den kann ich anrufen, da kann ich fragen Und ich als Koordinatorin bin ja auch immer Ansprechpartner, gerade wenn es um die Palliativberatung geht. Oft die Symptomgeschehen zum Schluss, da sind Schmerzen, da ist Luftnot, was kann ich machen, was kann ich tun? Auch da sind wir immer Ansprechpartner.
Der Service des Hospizvereins Lockstedt kostet
nix. Das läuft alles ehrenamtlich. Die Begleitung für die Sterbenden und für die Zu- und Angehörigen ist komplett kostenfrei.
Daher freut sich der Verein über jede finanzielle Unterstützung. Spendenkonto, Wissenswertes und Kontaktmöglichkeiten sind im Netz zu finden unter hospizverein-lockstedt.de. Und manchmal erfüllt der Hospizverein auch einen letzten großen Wunsch.
Begleitend auf jeden Fall. Man muss natürlich gucken, auch versicherungstechnisch, wie kommt man dann mit dem Sterbenden dorthin? Also unsere Ehrenamtlichen können jetzt nicht die zu Begleitenden ins Auto packen und irgendwo losfahren. Das geht versicherungstechnisch einfach nicht. Aber das Begleiten auf jeden Fall, wenn organisiert wird. Das wäre dann zum Beispiel wieder mein Job, das Organisieren solcher Sachen. Zu sagen, so, ich möchte noch mal zur Weserperle oder ich möchte noch mal ins Weserstadion und mir ein Spiel angucken. Oder noch einmal ins Theater und eine Ballettaufführung sehen, sind das Möglichkeiten, die wir auch begleiten können, ja.
Und was das Schicksal dir auch bringt, was immer kommen mag, es bleibt.
In jeder Folge unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt stellen wir ein Unternehmen vor, das hier in der Gemeinde ansässig ist. Einige sind uns aus dem Alltag vertraut, weil wir dort einkaufen, es der Autohändler des Vertrauens ist oder wir vielleicht mit der vorgestellten Firma das Eigenheim bauten. Manches Unternehmen jedoch, das haben wir gar nicht im Blick, weil hier an Produkten gearbeitet wird, die wir eben nicht so einfach im Ladengeschäft kaufen können. Unternehmen, deren Kunden jedoch rund um den Globus verteilt sind und ohne deren Leistung vieles überhaupt nicht möglich wäre. Labco aus Stotel ist ein solches Unternehmen. Aufgebaut wurde es vor fast 20 Jahren von Kostakis Konstantino.
Damals waren wir insgesamt 5 Mitarbeiter. Jetzt sind wir 45 Mitarbeiter insgesamt.
Labco ist ein international anerkanntes Prüflabor. Firmenchef Kostakis Konstantino erklärt, womit sich Labco beschäftigt.
Das sind Kabelstecksysteme, da sind auch die Ladestecke, die am Auto dran sind, die haben wir auch schon bei uns geprüft. Die Verbindung zwischen Batterie und Bordnetz, das sind Batteriekomponenten und genau das prüfen wir.
Wer gibt diese Prüfung in Auftrag? Marius Konstantino, der als Prokurist in der Firma des Vaters arbeitet, erzählt es uns.
Unsere Kunden sind in der Regel Automobilzulieferer, sprich die Hersteller von diesen Komponenten, von denen mein Vater gerade sprach, also den elektrischen Komponenten oder Kunststoffteilen, die im Fahrzeug verbaut werden oder auch in Haushaltsgeräten verbaut werden. Also wir haben auch Kunden aus dem Haushaltsgerätebereich. Wir haben eine Kooperation seit über 10 Jahren mit dem VDE, der Verband der Elektrotechnik und Informationstechnik. Im Namen des VDE prüfen wir auch verschiedene Haushaltskomponenten, also in aller Regel Leitungen, die in Haushaltsgeräten eingesetzt werden, vor dem Einsatz im Haushaltsgerät.
Labco arbeitet nicht nur im Hier und Jetzt, sondern hat die Zukunft klar im Blick.
Zu wissen, was kommt vielleicht in nächster Zeit, was sind die Trends und was kann in nächster Zeit kommen. Für uns auch wichtig, was kommt in die neuen Prüfnormen rein, dass wir das eben schon frühzeitig wissen und uns frühzeitig aufstellen können und möglichst eben, bevor solche Normen veröffentlicht werden, schon die Geräte anzuschaffen.
Wissen, was morgen gefragt ist. Schon spannend. Daher setzt Kostakis Konstantino nicht nur auf Fachkenntnisse.
Das Bauchgefühl darf man nicht vernachlässigen. Das ist extrem sehr hoch. Ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in Süddeutschland auf einer Tagung und wird über ein spezielles Problem gesprochen und wie man dieses Problem lösen kann. Diese Prüfungen waren neu, die gab es noch nicht. Und auf dem Rückweg von der Tagung per Telefon habe ich ein Gerät bestellt, damals für unsere Verhältnisse sehr teures Gerät von 80.000 Euro. Dann habe ich spezielles Gerät, einen speziellen Aufbau, der individuell war, nochmal bestellt. Das heißt, summa summarum ungefähr 130.000 Euro in 2 Tagen bestellt. Die Lieferzeit war ungefähr 5 Monate. Und nach 5 Monaten, als die Geräte bei uns waren, waren die Geräte für 1 Jahr ausgebucht.
Die Rechnung ging auf.
Ja, natürlich. Mein Vater hat das glänzend gemacht in der Vergangenheit, dass er eben auch besonders in den Normungsgremien, in denen wir aktiv sind, wo eben die neuen Spezifikationen, die neuen Anforderungen an die Teile besprochen werden, da seinen Input rausgenommen hat, mit den Herstellern, mit Automobilherstellern, Zulieferern in regen Kontakt geblieben ist und dadurch eben auch frühzeitig die Trends erkannt hat und frühzeitig eben die Weichen gestellt hat, sodass wir zukunftssicher aufgestellt sind.
Lobt Marius Constantino. Doch wie wird sich der Automobilmarkt der Zukunft gestalten? Womit werden wir fahren? Die jetzt geführten Diskussionen.
Das spielt für uns eine große Rolle, nicht nur, weil wir eben die elektrischen Komponenten prüfen, die im Fahrzeug verbaut werden, sondern auch im Hinblick auf die Antriebskonzepte. Der Trend geht immer weiter weg von den fossilen Brennstoffen und immer weiter in Richtung Elektromobilität oder vielleicht auch Wasserstoffantriebe. Und genau darauf wollen wir unseren Fokus legen. Wir glauben daran, dass das auch die Zukunft ist. Also sowohl Elektroantriebe über Batterien, aber auch über Wasserstoff. Da glauben wir auch daran, dass das in Zukunft kommen wird. Und gerade deswegen haben wir uns auch aufgestellt.
Und wo wir schon beim Thema Zukunft sind. Labco geht absehbar noch neue Wege und weitet sein Angebotsspektrum aus. Marius Constantino.
Immer mehr Kunden haben in den letzten Jahren Anfragen gestellt, könnt ihr uns nicht auch die Batterie prüfen? Dem Ganzen haben wir Rechnung getragen und haben gesagt, ja, wir möchten gerne auch in dem Bereich gehen, möchten unser Prüfportfolio, unser Geschäftsfeld erweitern und möchten auch Batterien prüfen in der Zukunft.
In Stotel entsteht ein Batterieprüfzentrum.
Das bedeutet, die Batterien, die sich in Entwicklung befinden, also sowohl die kleinen Modulen und Zellen als auch große Packs, also praktisch der gesamte Unterboden vom Fahrzeug, solche Batterien werden wir prüfen und können so sicherstellen, dass sie eben sicher im Fahrzeug funktionieren, dass die technischen Daten gegeben sind, die der Hersteller auch vorgibt und dass die danach eben verbaut werden können.
Von diesen Prüfergebnissen aus Stotel profitieren wir später auch. Nun gibt es 10 ähnliche Prüflabore in Deutschland, so Kostakis Constantino.
Wobei wir das einzige Labor sein werden, die die Peripherie prüft und die Batterien. Und dieses Zusammenspiel zwischen Peripherie und Batterien, die können wir bei uns prüfen, wären die einzige, die sowas machen können in der Zukunft ab 3. Quartal 2022.
Das macht Labco wiederum einzigartig und attraktiv für Kunden weltweit. Damit einhergeht auch, dass Labco mehr Personal benötigt. Im Augenblick arbeiten hier, wir konnten es am Anfang schon von Kostakis Constantino hören, 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir planen bis Ende nächsten Jahres so 60 Leute zu haben. Von den 45 Leuten sind ungefähr 30 Ingenieure momentan und das Verhältnis ist weiterhin so bleiben. Also wir suchen Leute, wir haben unsere Kanäle und aber kann sich auch jeder, der sich berufen fühlt, auch gerne sich bei uns melden.
Die Kontaktdaten, wie auch viele Hintergrundinfos zur Firma, die gibt's auf der Homepage unter labco.de. Dass die Sammelleidenschaft so mancher Lokstädter sehr ausgeprägt ist, das konnten wir ja hier im Podcast bei uns in Lokstedt schon so manches Mal hören. Udo Kavaletz aus Wiemsdorf beispielsweise, der sammelt ja Kronkorken für einen guten Zweck. Manfred Brinschwitz aus Düringen liebt den Dans Bulldog und hat gleich mehrere Exemplare in seiner Halle. Und Holger Rasch aus Lokstedt sammelt mit großer Hingabe alte Motorräder. Der 56-Jährige weiß auch noch sehr genau, wann und wo es ihn zum ersten Mal durchzuckte.
Da muss ich 11 oder 12 gewesen sein. Da war es so, dass in der Bank für Gemeinwirtschaft in Oldenburg am Damm eine große Ausstellung war von einem Oldenburger Sammler, der seine ganzen unrestaurierten Motorräder dort ausgestellt hatte. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, boah, das musst du auch irgendwie schaffen.
Dieser Wunsch wuchs und wuchs.
Dann war es so, dass mein Vater eine alte NSU Quickly hatte, die er dann benutzt hat, um damit jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Und die war dann überholungsreif. Und mein Vater hat gesagt, ach, Junge, Lottimann Stone, da brauchst du nicht mit anfangen, dann ist fail to fail für die to tone. Und ja, dann war es so, dass die, meine Eltern und mein Vater, zu einer Hochzeitsfeier eingeladen waren. Und dann hat ich nichts anderes vor, als diese Maschine auseinanderzubauen. In 1000 Teilen zerlegt war sie dann am nächsten Morgen und stand bei uns auf der Diele. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Ja, dann mussten wir da ja beigehen. Und dann hat mein Vater mir geholfen, da war ich 15, das Moped neu zu lackieren, den Motor zu überholen, verschiedene andere Sachen zu machen. Und ja, so habe ich dann im Grunde eigentlich das von der Pike auf durch Abgucken auch gelernt.
Wie viele Motorräder in den vergangenen 40 Jahren zu seiner Sammlung stießen, kann Holger Rasch nur schwer sagen, da seine Frau und auch seine Schwiegereltern ebenfalls begeisterte Sammler sind. Nur so viel. Unter den Maschinen ist natürlich auch seine Lieblingsmaschine zu entdecken, die er nie wieder hergeben würde.
Niemals nicht, nein.
So sieht's aus. Es handelt sich um dieses Gefährt.
Also meine Lieblingsmaschine ist eine NSU, eine NSU 201T.
Durch Zufall entdeckte er diesen Schatz aus dem Jahre 1929.
Es war so, dass auf dem Bockhorner Teilemarkt wir einen Stand hatten. Dann ein Herr mit seinem Auto und einem Anhänger kam und fragte, ob er sich neben uns stellen dürfen. Und dann haben wir gesagt, klar, kein Problem. Und auf diesem Anhänger war dann dieses Motorrad und hatte dann an dem Motorrad eine Dachlatte, an der stand zu verkaufen.
Das Interesse der Besucher war zwar groß, aber die waren alle ziemlich knietschig.
Und die kamen dann, ja, was kostet denn das? Was ist denn der letzte Preis? Und, oh, altes Motorrad, nicht viel wert, alt und schlecht, na, muss repariert werden.
Hey, auf solche Kommentare steht natürlich kein Verkäufer. Also nahm er die NSU 201T wieder mit. Holger Rasch konnte das sehr gut verstehen, aber im ehelichen Schlafzimmer, da kreisten seine Gedanken.
Und als meine Frau und ich dann abends im Bett lagen, habe ich gesagt, oh Mensch, das Motorrad, unrestauriert, mit Ersatzteilen dabei, mit dem Bordwerkzeug dabei, das wär's. Die fände ich so toll. Aber ich hatte keine Kontaktdaten von dem Herrn mir aufgeschrieben. Was ich aber nicht wusste, meine Frau hatte.
Ganz schön pleatsch. Kurzerhand wurde der damalige Besitzer dieses Schatzes angerufen.
Er wollte nämlich, dass dieses unrestaurierte Motorrad so in dem Zustand erhalten bleibt, wie es ist. Und er wollte vermeiden, dass irgendwelche Leute da anfangen dran rumzubasteln, rumzubauen, ohne dass sie wissen, was sie da tun.
Holger Rasch hatte Glück. Er durfte die alte NSU 201T kaufen. Allerdings nahm ihm der Verkäufer noch ein Versprechen ab.
Ich musste ihm allerdings versprechen, dass dieses Motorrad auf jeden Fall erhalten bleibt und dass es nicht zerlegt und restauriert wird, sondern dass es eben in diesem wunderbaren Originalzustand erhalten bleibt. Und ja, so ist es denn heute noch. Und ich bin mit diesem Motorrad vor, ja, mittlerweile, ich glaube, 4 Jahren auf einem großen Oldtimer-Treffen gewesen, habe dort einen Preis der FIFA bekommen. Das ist die Weltorganisation der Oldtimer-Verbände als bestes unrestauriertes Motorrad. Und das ist natürlich eine Ehrung für ein solches kleines Brot- und Butter-Motorrad, wie man das sonst nicht bekommt. Und insofern ist das wirklich ganz, ganz was Besonderes für mich.
Es versteht sich, dass er dieses Versprechen hält. Ich sag's mal so, der Fahrkomfort stand zur Zeit der Erbauung dieser Maschine nicht unbedingt an erster Stelle.
Das Fahrgefühl ist anders als bei modernen Motorrädern. Man muss arbeiten. Man muss hören, wie der Motor läuft. Man muss verstehen, wie die Technik funktioniert. Und man muss eben ganz viele Hebel und Einstellmöglichkeiten und alles das, was dazugehört, wie die Ölpumpe und dergleichen, muss man im Blick haben und muss daran arbeiten. Also raufsetzen und fahren alleine funktioniert nicht, dann wird man das Motorrad kaputt machen.
Und jeder Sammler sollte natürlich an seinen Maschinen auch selbst Hand anlegen können.
Am besten ist es natürlich, wenn man entsprechende Literatur findet. Das ist aber bei vielen alten Motorrädern leider nicht mehr der Fall. Und da ist es dann wichtig, dass man sich Notizen macht, dass man Fotos macht. Heute mit dem Smartphone viel, viel leichter als noch vor 15, 20 Jahren, als es das noch gar nicht gab. Und dann braucht man sicherlich auch ein gutes technisches Grundverständnis, um bestimmte Dinge und technische Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man das hat und dann auch noch jemanden kennt, den man im Zweifel fragen kann, wenn man mal nicht weiterkommt, dann ist das alles kein Hexenwerk.
Bei solch alten Schätzen geht Holger Rasch das Herz auf und freimütig bekennt er:
Auch wenn ich unheimlich gerne der erste Gemeinderat der Gemeinde Lockstedt bin und diesen Beruf liebe, ich bin von meiner Seele her durchaus Handwerker und liebe es eben, alte Sachen zu reparieren, auseinanderzubauen, zu verstehen, wie sie funktionieren und sie dann anschließend wieder so zusammenzubauen, dass sie funktionieren. Und insbesondere eben besonders alte Motorräder.
Noch eine Maschine hat Holger Rasch sehr angetan.
Das ist eine französische Monet Aiguillon von 1929.
Für damalige Verhältnisse ziemlich schnell.
Die hat ungefähr 110, 115 Stundenkilometer erreicht die.
Und bei Gegenwind?
Bei Gegenwind ein bisschen weniger. Mit 15 PS ist das natürlich nicht ganz so üppig. Aber dafür ist das Drehmoment mit 350 Kubik ziemlich ordentlich.
Dann zischt er ab, dem Sonnenuntergang entgegen und genießt dabei dieses schier unbeschreibliche Gefühl.
Es ist ein Gefühl von Freiheit. Es ist nicht das Gefühl von Geschwindigkeit, was man ja sonst mit Motorradfahren verbindet, sondern es ist ein Gefühl von Freiheit und es ist eben auch ein Gefühl von, ja, von Technik. Also gelebte Technik, wo man wirklich sieht, wie sich was bewegt, wie es entsprechend Geräusche macht, wie es läuft und fährt. Das ist also etwas, was mit einem modernen Motorrad überhaupt nicht vergleichbar ist.
Und Und damit sind wir nun zum Schluss der 8. Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt wieder im Rathaus bei Bürgermeister Detlef Willbrock gelandet. Der Mann hat ja viele Ideen und plant, Projektvorhaben aus Lockstedt mit EU-Fördergeldern zu finanzieren und umzusetzen. In der Vergangenheit klappte das bereits gut.
Es gibt über die Europäische Union viele Förderprojekte und Fördermittel, die man einwerben kann. LIDER ist ein Fördergremium, ein Förderinstitut der Europäischen Union, wo sich Regionen in Deutschland zusammentun. Wir haben zum Beispiel mit den 4 Südkreisgemeinden Beverstedt, Hagen, Schüftorf und Lockstedt seit 2007 eine LIDER-Region Wesermünde Süd. Und diese 4 Gemeinden zusammen können dann Projekte individuell aus einer Gemeinde oder auch gemeinsam beantragen, die durch entsprechende EU-Fördermittel dann bei eigener teilweise Gegenfinanzierung, die auch erforderlich ist, auch mit großen Fördermitteln realisiert werden können, die man sonst mit 100% Eigenmitteln eben gar nicht schaffen würde.
Wie zum Beispiel?
Als Beispiele sind Förderungen für teilweise Wirtschaftswege oder auch Brücken für Fahrrad- und Tourismusverkehr. Unser allererstes Projekt war die Brücke über die Rohr zwischen Lockstedt und der Gemeinde Schüftorf bei Hohe Wurth. Wir haben aber auch andere Dinge wie ein zentrales Projekt Familienzentrum Stotel, wo LIDER-Mittel reingegangen sind, oder die alte Schule in Stotel, wo große Mittel reingegangen sind. Wir haben jetzt mit der neuen Sportanlage für die Freizeitanlagen für die Jugendlichen eine LIDER-Förderung bekommen. Und in ähnlicher Weise ist das auch bei den Nachbargemeinden, wenn ich an verschiedene Jugendräume oder Ortsgemeinschaftsräume in Schüftorf, Wedel, Lunestedt und so weiter denke. Dort sind auch überall LIDER-Mittel reingeflossen, sodass wir wirklich mit diesen Mitteln vieles auf den Weg bringen konnten, was sonst so nicht möglich gewesen wäre.
Und nun geht es also um die Zukunft.
Die jetzige EU-Fördermittelperiode läuft aus, sodass ab 2023 bis 2027 man sich wieder als Region neu bewerben muss. Wir wollen, und das ist ein Volumen von über 2,5 Millionen Euro, was wir hier für unsere Region bekommen könnten, wollen natürlich wieder LIDER-Region werden. Und um das werden zu können, muss man sich nicht nur bewerben um Fördermittel, sondern man muss ein Konzept, ein sogenanntes regionales Entwicklungskonzept vorlegen, was basisdemokratisch zusammen mit Bürgern, Interessengruppen aus allen verschiedenen Bereichen, die man sich gesellschaftlich vorstellen kann, erarbeitet und entwickelt wurde, um dann zu sagen, wir sehen die Zukunft dieser Region an den und den Stellschrauben für die Zukunft in der und der Richtung richtig aufgestellt. Es geht nicht um ein vollkommen neues Konzept, sondern wie gesagt, wir sind ja schon zweimal LIDER-Region gewesen, um die Fortschreibung, das heißt um neue Aspekte, zusätzliche Aspekte, die man sich vorstellen kann. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel jetzt das Thema Klimaschutz und Energie, dass man das mit einfließen lassen soll. Und da sind wir dabei, um möglichst wieder ein attraktives Konzept vorzulegen und LIDER-Region zu werden und zu bleiben.
Drücken wir die Daumen, dass sich viele gute Projektideen realisieren lassen. Vielen Dank, Detlef Willbrock. Damit genug für heute. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal im Dezember. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Tschüss. Diese Ausgabe des Podcasts bei uns in Lockstedt wurde präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, LABCO und der Gemeinde Lockstedt.